Die UFO-Enthüllungen des Whistleblowers David Grush haben in der Politik Schockwellen ausgelöst, zumindest in den USA. Der US-Kongress bereitet eine Anhörung vor, um Mitarbeiter von ultrageheimen Projekten zur Nachkonstruktion von geborgenen UFOs zu befragen. Angeblich geht das schon seit 90 Jahren so. Und wir sind definitiv nicht allein, sagt der Whistleblower. Aber der eigentliche Schocker ist ein anderer Aspekt, den David Grush erwähnt hat. Denn er sagt, es sind keine Außerirdischen, die zu uns kommen. Die Frage ist aber, wenn es keine Außerirdischen sind, woher kommen sie dann? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem UFO-Forscher Hannes Schmidt. Herzlich willkommen, Hannes.
Hallo Robert, schön in deiner Sendung zu sein.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben einen kleinen Zeitversatz. Ich bitte, das zu entschuldigen. Du bist studierter Chemieingenieur und beschäftigst dich seit Jahren mit UFO-Forschung und ganz besonders mit einer sehr interessanten Theorie, die unser gesamtes Weltbild über den Haufen werfen könnte. Darüber reden wir gleich noch. Und du bist ein Intuitionstrainer und auch darüber reden wir noch. Aber erstmal reden wir über diesen Mann hier, dessen Enthüllungen uns alle schockiert haben am 5. Juni. Die Rede ist von David Grush, ein Mann, der lange Jahre für den US-Geheimdienst gearbeitet hat, bei der UAP Task Force eine wichtige Rolle gespielt hat, sehr hohe Sicherheitsfreigaben hatte und am 5. Juni in The Debrief an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, wir sind nicht allein, es gibt da dieses lange Bergungsprogramm. Es gibt einen geheimen kalten Krieg um die Bergung und Nachentwicklung solcher gelandeten oder abgestürzten Fluggeräte. Und die Regierung würde das seit ewig langer Zeit vor der Bevölkerung geheim halten. Als du das gehört hast und gelesen hast, was hast du da gedacht?
Also erstmal habe ich es erst so eine Woche später mitbekommen. Weil ich war gerade mit einem Seminar voll beschäftigt und da gucke ich dann meist nicht rechts und links. Aber dann habe ich in alle E-Mail-Verteiler geguckt, in denen ich war, und da stand diese Geschichte natürlich sehr, also alle haben drüber geschrieben und dann, du hattest auch schon was gemacht zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich dann einfach mal sehr gefreut, weil das war wie der nächste große Dammbruch bei dem Thema, den wir erleben und wahrscheinlich das bedeutendste Ereignis, mindestens so bedeutend wie die beiden Nimitz-Videos Dezember 2017. Und ich habe mir das Interview natürlich in Gänze angesehen, was David Grush alles gesagt hat und einige sehr interessante Dinge rausgehört, die jetzt sehr gut zu dem passen, womit ich mich seit langem beschäftige und was er eigentlich damit bestätigt.
Ja, und wahrscheinlich meinst du damit folgende Aussage von David Grush, die ich mal ganz kurz zitieren möchte, was er hier gesagt hat. Er hat gesagt, er will sich ja nicht festlegen darauf, dass es Besucher von anderen Planeten sind, also Alien Spacecraft, ja, sondern er sagt, wir haben noch gar nicht alle Informationen dazu, zu wissen, woher sie kommen. Er sagt im Gegenteil, ich zitiere jetzt, vielleicht kommen sie aus einer anderen physikalischen Dimension, wie sie in der Quantenmechanik beschrieben wird. Man könnte sich eine 4- und 5D-Welt vorstellen, also 4- oder 5-dimensionale Welt vorstellen, in der das, was wir als lineare Zeit erleben, am Ende nur eine physische Dimension im höherdimensionalen Raum ist, in der man, wenn man dort leben würde, sich durch das hindurch bewegen könnte, was wir als linearen Fluss wahrnehmen. Es besteht also die Möglichkeit, dass dies nicht unbedingt außerirdisch ist und das und tatsächlich aus einem höherdimensionalen physischen Raum kommt, der sich vielleicht genau hier befindet. Und damit legt er eigentlich den Finger auf die Wunde, muss ich sagen, denn wir wissen auch aus der Quantenmechanik und aus der Neurowissenschaft, dass das Modell der dreidimensionalen oder vierdimensionalen Raumzeit, so wie wir es ja kennen und wie wir unsere Wirklichkeit definieren, dass das unter starken Druck ist gerade und von vielen Wissenschaftlern hinterfragt wird. Aber Hannes, du hast bestimmt eine genauere Idee, wovon David Grush jetzt hier reden könnte, oder?
Ich beschäftige mich nun seit vielen Jahren mit dem Physiker Burkhard Heim. Und Burkhard Heims Theorie ist auch eine mit höheren Dimensionen. Jetzt muss man aber ein bisschen vorsichtig sein bei der ganzen Sache. Das Wort Dimension ist ja nicht patentiert von irgendjemandem. Burkhard Heims Modell ist eins von vielen, das mit höheren Dimensionen arbeitet. Aber es ist meiner Ansicht nach das Allerbeste mit Abstand, das richtig ausgearbeitet ist und indem man tatsächlich weiß oder beginnen kann zu ahnen, was diese höheren Dimensionen sind. Und mit diesem Modell ist es tatsächlich möglich zu verstehen, wie das passiert, dass die hierher kommen können. Und zwar egal von wo jetzt, das muss man sogar noch viel offener lassen. Das können auch andere Sterne sein, es können auch andere Welten sein, andere Universen.
Ja, reden wir doch mal, bevor wir über seine Theorie reden, erstmal über den Mann selbst. Denn das Bild hier von ihm, das schockiert mich ein bisschen. Da sehen wir einen Mann, der hat ja gar keine richtigen Arme. Der hat da so was Weißes in seinen, was ist das da, an seinem Arm eingeklemmt und scheint irgendwas an die Tafel zu kritzeln. Und besonders gut zu sehen scheint er auch nicht. Was ist mit Burkhard, wer ist Burkhard Heim? Was ist mit dem passiert? Und wie ist der auf diese ganze Sache gekommen?
Burkhard Heim war Jahrgang 1925, also war im Jahr 1944, als er 19 Jahre alt war. Er war ein begabtes Kind, muss man sagen. Er hat sich für Sprengstoff vor allem begeistert und hatte auch durchaus seine Ideen gehabt, was er zu den damaligen Kriegsbemühungen hätte beitragen können. Und so gelangte er in die Reichsversuchsanstalt für Sprengstoffforschung. Und dort hatte er 1944 einen folgenschweren Sprengstoffunfall. Und das ließ ihn schwer behindert zurück. Er hat beide Hände verloren dabei. Er hat fast das gesamte Hör- und Sehvermögen verloren. Auf dem Foto sieht man ihn mit seinem Vater, der ihm aus einem Buch vorliest. Also er konnte nur noch ganz schwer hören. Er konnte mit einer sehr starken Vergrößerungsglas konnte er sehen. Und er hat sich an beiden Armen sogenannte Spaltarme oder Krukenbergarme, heißt das, operieren lassen. Und damit konnte er halt ja ein Stück Kreide greifen und an der Tafel schreiben zum Beispiel. Und immerhin rudimentäre Dinge verrichten des täglichen Lebens. Und so schwer, wie er behindert war, er hat es trotzdem geschafft, etwas Produktives aus seinem Leben zu machen. Und es blieb ihm, ja, er wollte immer Chemiker werden, aber hantieren mit Laborgeräten stand natürlich außer Frage. Und so wurde er theoretischer Physiker und hat uns eine Theorie ist zu gering gesagt. Er hat uns ein Weltbild hinterlassen, das wenig bekannt ist, zumindest heute nicht mehr in Fachkreisen, das aber so eine gewisse Berühmtheit, fast so ein gewisser Mythos erzeugt hat. Und um das zugänglich zu machen, bemühe ich mich seit jetzt 2,5 Jahre oder bald 3 Jahre auf meinem eigenen YouTube-Kanal, dieses Weltbild und das, was er hinterlassen hat, das aufzuarbeiten und einigermaßen verständlich darzustellen oder zumindest verständlicher, als er es gemacht hat. Denn man muss, so genial er war, man muss schon sagen, er hatte da kein Händchen für.
Er hatte ja auch keine Hände. Das ist eigentlich, muss man ja so konstatieren.
Das ist ein unbeabsichtiger, völlig bescheuerter,
ja, gut,
völlig bescheuerter macht Witz. Dafür möchte ich mich bei ihm noch entschuldigen.
Das war jetzt von mir nur so aufgegriffen. Er hat ja tatsächlich dann noch 2 Studiengänge abgeschlossen, obwohl er so schwer behindert war. In Chemie und in Physik hat er ein Studium gemacht. Er hat dann noch unter Professor Karl Friedrich von Weizsäcker und Werner Heisenberg am Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen gearbeitet, obwohl er kaum sehen und hören konnte, und hat dann aber beschlossen, seine Forschungen im stillen Kämmerlein allein fortzusetzen, weil es wohl unmöglich war, mit den Kollegen in Kontakt zu kommen. Ja, hat ihm denn das geholfen, als er da zu Hause alleine diese große Theorie über die 6-dimensionale Welt entworfen hat, hat ihm das geholfen, den Anschluss an die Kollegen zu behalten, dass die verstehen können, was der da eigentlich will mit seinem Weltbild, oder war es eher andersrum?
Das war mit Sicherheit eher andersrum. Zunächst mal auch kleine Korrektur, er hat den Chemiestudiengang nicht abgeschlossen. Das war ja eben sein Handicap, jetzt buchstäblich, dass er keine praktische Chemie ausführen konnte. Er hat also Physik studiert, theoretische Physik. Und er hat seine Diplomarbeit am MPI für Physik in Göttingen gemacht. Und ja, seine Kollegen und vor allem seine Lehrer, die hat er ziemlich brüskiert, als er, das war dann das erste Mal 1953, als er Vorträge gehalten hat, öffentlich, ohne deren Wissen, wo es um seine eigene Theorie ging, die er damals schon begonnen hatte auszuarbeiten. Und er hat sich dabei mit so unseriösen Dingen wie Raumfahrt beschäftigt. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Deutschland der 1950er Jahre war es unseriös, sich überhaupt nur selbst mit Raketen zu beschäftigen. Also heute ist man so weit, dass man das Zähneknirschen wahrscheinlich zugeben muss, dass es Raketen gibt. Bei UFOs ist man noch ein bisschen hinterher. Aber aber das war eigentlich schon der Punkt. Er hat sich damals schon begonnen, mit UFOs zu beschäftigen. Und es gibt dieses, und das hat ihn berühmt gemacht. Die Presse hat sehr viel berichtet über ihn. Vielleicht kannst du mal dieses Bild einblenden, das der Stern damals gebracht hat. Das war 1954, wo also so ein Fluggerät gezeichnet ist, das ja doch schon irgendwie von der Form her erinnert an manches, was wir so aus Berichten von Zeugen kennen. Und was so ein bisschen einfach aussieht wie ein UFO schon. Und nicht nur das, er hat auch Voraussagen gemacht, wie diese Geräte, oder er hat eine Theorie entwickelt, wie diese Geräte betrieben werden können, sprich ohne chemisches Rückstoßprinzip, sondern mit der Erzeugung von künstlicher Gravitation. Und noch weiter, diese Gravitation hätte dann die Eigenschaft, dass sich das Objekt, das diese Gravitation erzeugt, vom Rest des Universums gewissermaßen abkoppelt und sein eigenes Trägheitsfeld hat. Und dann haben wir die Erklärung dafür, warum diese Objekte bei 10.000 km/h um die Ecke fliegen können.
Also das ist ja das Spannende auch daran, dass das Weltbild des Burkhard Heim so viele Parallelen oder so viele Aspekte des UFO-Phänomens erklären kann. Du hast gerade schon die seltsamen Flugmanöver angesprochen, bei hoher Schallgeschwindigkeit, spitze Winkelfliegen, was ja nach unserem Masseträgheitsgesetz ein Ding der Unmöglichkeit wäre, denn das Flugzeug, wenn es denn überhaupt gelänge, ein Flugzeug mit zweifacher Schallgeschwindigkeit erstmal auf zweifache Schallgeschwindigkeit zu beschleunigen und dann in dieser, ohne die Geschwindigkeit herabzusetzen, in spitzen Winkel zu fliegen, dann würde das natürlich den Tod des Piloten und die Zerstörung des Flugzeugs nach sich ziehen. Aber es gibt wohl noch andere Aspekte, die beim UFO-Phänomen beobachtet werden, wenn UFOs irgendwo gesehen werden, die sich offenbar auch mit der Theorie von Burkhard Heim gut erklären lassen. Welche sind das?
Ja, genau. Der Aspekt, dass man Gravitation künstlich erzeugen kann, das war jetzt das Triviale an seiner Theorie, muss man sagen. Also, er hat letztendlich festgestellt, rein mathematisch erstmal, wir leben in einer Welt mit 6 Dimensionen. Sein Ziel war natürlich das, was Physiker bis heute versuchen, und zwar vergeblich versuchen, den Elektromagnetismus mit der Gravitation zu vereinigen. Also die Naturkräfte, die wir beobachten, in eine große Gleichung zu bringen, sozusagen. Und das, hat er festgestellt, geht, wenn wir in einer Welt mit 6 Dimensionen leben. Nun kennen wir 1, 2, 3, 4, also Raum und Zeit. Das ist das, womit Einstein gerechnet hat und womit immer noch alle rechnen. Und jetzt haben wir 2 zusätzliche. Wie ich eingangs schon sagte, er ist nicht der Einzige mit höheren Dimensionen. Aber wann immer du dich mit Modellen beschäftigst oder mit Physikern sprichst, Physiker hörst, die ihre höherdimensionalen Modelle vorstellen. Keiner von denen kann dir erklären, was das denn ist. Keiner von ihnen kann dir sagen, welcher Teil unserer Erfahrung das ist. Offensichtlich erfahren wir Raum und Zeit mit genau 4 Dimensionen, aber was ist dann das andere? Da gibt es dann so, ja, ich möchte sagen, Ausreden oder Tricks, dass man sagt, ja, die sind im Mikrobereich aufgerollt und kompaktiert, heißt es.
Ja.
In der Stringtheorie, da kann man also beliebig viele Dimensionen, ich glaube 22, 26, sowas bei der Zahl ist man. Und man ist nicht schlauer als vorher, weil man kann es entspricht nicht der eigenen Erfahrung. Man kann keine weiteren Voraussagen damit machen. Und Heim hat sich bei diesen beiden Dimensionen sehr genau überlegt, was es sein muss.
Genau, und da würde ich auch gern im Detail drauf eingehen, aber lass uns doch bitte mal vorher ganz kurz erwähnen, welche Aspekte das jetzt sind, die das Flugverhalten von UFOs erklären könnten mit dem Weltbild von Burkhard Heim, ohne dass wir jetzt erklären, warum es das erklärt.
Du meinst, dass sie im spitzen Winkel fliegen können oder
genau.
die interessanteren Sachen, sage ich mal?
Genau, dann gibt's ja noch andere interessante Aspekte, die immer wieder beobachtet werden bei UFO-Sichtungen, die sich durch das Weltbild von Burkhard Heim erklären lassen. Welche sind das?
Also jetzt abgesehen von der Erzeugung von Gravitation, die bedeutet gleichzeitig, dass ein eigener Trägheitsvektor wirkt und dadurch ist es erstmal möglich, im spitzen Winkel zu fliegen und auch sich durch Luft und Wasser so dass es unterschiedslos ist, ob man sich durch Luft oder durch Wasser bewegt, weil das äußere Medium sozusagen spielt keine Rolle, also es setzt dem Vehikel keinen Widerstand entgegen, nennenswerten.
Also das ist so, wäre die Erklärung für das Transmedium-Objekte, die ja im US-Gesetz auch so bezeichnet werden. Objekte, die aus dem Weltall in die Atmosphäre und unter Wasser tauchen können und mühelos zwischen diesen drei Medien mit unterschiedlicher Dichte hin und her wechseln können, ohne dass sie dabei ihr Flugverhalten ändern müssen. Das ist interessant. Okay, was noch?
Ja, das andere ist natürlich, und da kommen wir dann auf die Frage, wie kommen sie überhaupt hierher? Sie bewegen sich recht ungewöhnlich bei uns. Gut, das kann man beobachten. Da gibt es einige Videos, wahrscheinlich noch viel mehr Videos, als uns bekannt ist. Aber wie kommen sie denn überhaupt hierher? Und wo sie tauchen ja häufig auf, ganz plötzlich, und verschwinden auch wieder. Da gibt es hunderte von Zeugenaussagen, die auch Illo Brandt von Ludwiger zum Beispiel sehr gut dokumentiert hat, zusammengestellt hat, die Objekte tauchen vor den Augen des Zeugen auf oder meistens wird das Verschwinden beobachtet natürlich, weil sie werden dann eben gesehen, beobachtet und dann sind sie von der einen Sekunde zur anderen plötzlich weg oder wie ausgeknipst oder werden durchsichtig und schrumpfen dann in einen Punkt zusammen und also sie fliegen nicht einfach weg. Und wenn man sich dann die Frage stellt, wohin gehen sie? Da ist die Antwort in eine andere Dimension. Ja, vielleicht nicht das Naheliegendste, aber es ist eine sehr gute Erklärung. Und mit Heims Theorie ist auch sehr gut erklärbar, wie das aussieht. Und vielleicht, um das vorwegzunehmen, er hat auch eine Idee gehabt, wie man es bewerkstelligen könnte, rein technisch. Heißt nicht, dass wir es schon können, aber der Weg dahin wäre vorgezeichnet zumindest.
Dann gibt es noch die Sache mit den paranormalen Effekten. Von der Skinwalker Ranch ist ja der Hitchhiker-Effekt bekannt geworden durch das Buch von Colm Kelleher und James T. Lakatsky und George Knapp, wo Colm Kelleher sagt, die Leute, die UFOs gesehen haben auf der Skinwalker Ranch, haben dann offenbar was mit nach Hause gebracht. Und bei denen zu Hause fangen dann auch paranormale Effekte an, die Familienmitglieder zu terrorisieren oder sich denen zu zeigen. Ich habe gehört, das hat auch irgendwas mit dieser Burkhard-Heim-Theorie zu tun.
Es passt alles sehr gut da rein. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal uns etwas darauf einlassen, versuchen zu erfassen, was diese beiden zusätzlichen Dimensionen sind.
Lass uns mal
als Thema. Und zwar,
ja, wie funktioniert dieses sechsdimensionale Weltbild? Wir wissen doch nur von Länge, Breite, Höhe und lineare Zeit. Im Alter merke ich selber, wird man immer breiter, aber höher nicht mehr. Was sind das für Dimensionen? Wie kann man da reinwachsen? Erzähl mal.
Die fünfte Dimension bewertet die Struktur der Dinge und die Organisation, ihren Organisationsgrad. Das bedeutet, wenn du jetzt eine Pflanze vor dir hast, eine lebendige Pflanze und pflückst von der ein Blatt ab, dann wird das Blatt verwelken. Das heißt, das Prinzip Leben funktioniert nicht mehr. Das tote Blatt ist geringer organisiert als das lebendige Blatt. Damit hast du, erstens mal ist dann, kann man den Lebensprozess unterbringen in diesem Schema, aber so weit wollte ich jetzt noch gar nicht gehen. Einfacheres Beispiel ist zum Beispiel, du baust irgendein Gerät zusammen aus Einzelteilen. Also nehmen wir an, du gehst zu IKEA und kaufst dir den Labortisch Burkhard zum Beispiel mit Explosionsschutzscheibe und du hast eine Bauanleitung und da sind verschiedene Zustände dieses Tisches abgebildet. Erst hast du die Einzelteile. Die haben eine relativ geringe Strukturkoordinate. Dann baust du ihn zusammen und das Endergebnis hat eine höhere Strukturkoordinate, weil es höher organisiert ist. Es hat eine höhere Bedeutung und die Idee des Labortisches ist darin verwirklicht.
Okay.
Und also, jetzt kommt hinzu.
Ja. Ich wollte nur kurz dazwischen fragen. Eigentlich in unserer dreidimensionalen Raumzeit, vor allem in geschlossenen Systemen, da kennen wir ja das Prinzip der Entropie. Die Entropie ist sozusagen eine Eigenschaft, die in der Thermodynamik den Zustand eines geschlossenen Systems beschreibt oder eines Systems und besagt, dass eigentlich so eine Art Chaos, zunehmendes Chaos, was da zu beobachten ist in geschlossenen Systemen, was auch immer da passiert, Reibung, Wirkung oder irgendwas, der Grad der Ordnung, der Strukturiertheit nimmt mit der Zeit ab oder er bleibt gleich, aber er kann nie steigen, wenn ich das richtig verstanden habe. So im Grunde so, wie wenn jetzt eine Mama ihr Kind alleine ins Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer setzt, die Tür zumacht, das ist dann das geschlossene System und sagt, ich komme in 20 Minuten wieder. Und wenn sie nach 20 Minuten die Tür wieder aufmacht, wird sie sehen, was Entropie bedeutet. Alle Spielzeuge liegen durcheinander, es ist riesengroße Unordnung, es sei denn, das Kind hat die ganze Zeit tief und fest geschlafen und alle Spielzeuge stehen noch am Platz. Und jetzt, was du sagst, wäre ja quasi dann das Gegenteil von dieser Entropie, die wir aus der Thermodynamik kennen. Habe ich das richtig verstanden?
Wenn wir das im rein physikalischen Bereich mal betrachten, dann können wir das tatsächlich als eine Art Inverse zur Entropie betrachten. Also die, wenn du einen mit dem Hammer auf irgendwas draufschlägst, dann geht's kaputt. Das heißt, es ist erstmal entsteht Wärme dadurch, dass du da drauf schlägst. Die Einzelteile sind dann natürlich unordentlich. Oder du verbrennst ein Stück Holz. Die Produkte der Verbrennung, also die Asche und die Abgase, die haben eine höhere Entropie insgesamt gesehen. Aber nun haben wir auch Prozesse in der Natur, die strukturieren Dinge. Die bringen Dinge in ein höheres Organisationsniveau. Und das ist das, was den Lebensprozess steuert, zum Beispiel. Die klassische Naturwissenschaft, sowohl die Physik als auch die Biologie, haben keinerlei Erklärung für das Prinzip Leben, außer dass sie sagen, es besteht aus mechanischen Komponenten und es ist irgendwie zurückreduzierbar auf DNA, auf biochemische Prozesse. Aber wenn man da reinsteigt, wenn man das hinterfragt, dann mangelt es an Logik in dieser Argumentation. Es ist etwas Transzendentes regelrecht, das hier die Materie organisiert und nicht nur statisch, wie bei einer Maschine, die wir jetzt bauen können oder den Labortisch, sondern das sogar von selber wächst und sich entwickelt.
Also so viel sorgt dafür, diese X5 sorgt also quasi dafür, dass in unserer dreidimensionalen Raumzeit etwas der Entropie entgegenwirkt, dass hier sozusagen Struktur und Ordnung, Zucht und Ordnung reinkommt in unsere dreidimensionale Welt. Höher sich weiterentwickelt.
Überall. Überall, wohin wir auch blicken, haben wir irgendeine Art von Struktur, irgendeine Art von Ordnung in allem, was uns umgibt. Und wir haben nie drüber nachgedacht, dass das ja gewissermaßen als eine Dimension aufgefasst werden könnte. Ich vergleiche das immer mit der Zeit. Wenn du ins Mittelalter dich mal gedanklich zurückversetzt oder vielleicht ein UFO hast und durch die Zeit reisen kannst, weiß ich nicht, dann wirst du beobachten, die Menschen damals haben Zeit nicht so sehr als eine lineare Bewegung gesehen, sondern als etwas Zyklisches. Als etwas, was mehr ihrer inneren Erfahrung entsprach und was, vielleicht hattest du eine Kirchturmuhr in jedem größeren Ort, die ging mehr oder weniger genau. Aber der Gedanke, dass man Zeit linearisieren kann und auf eine lineare Achse auftragen, der kam erst so vor 300 Jahren auf mit Descartes und Newton. Vorher hat man das nicht so gesehen. Es war eigentlich revolutionär für damals. Und dann ist Minkowski im späten 19. Jahrhundert drauf gekommen, man kann Raum und Zeit auf diese Weise verheiraten und dann hat man die vierdimensionale Raumzeit, mit der Einstein dann weitergearbeitet hat. Und jetzt kommt Heim her und sagt, da ist ein Aspekt unserer Erfahrung, nämlich die Struktur der Dinge. Und ich ordne dem den Dimensionsbegriff zu und nenne das eine physikalische Dimension, mit der ich unter gewissen Bedingungen sogar rechnen kann. Und letztendlich hat er sehr viel damit gerechnet. Ich glaube, so weit wollen wir nicht gehen, auf das alles noch hinzuweisen. Und
Das ist ja, wenn du es kurz ansprichst, man kann ja schon mal erwähnen, dass er mit seiner sechsdimensionalen Weltbild in der Lage war, die Eigenschaften von Materie vorherzusagen. Also er war wohl in der Lage, das ist wohl irgendwie programmiert worden und das hat sich bestätigt. Wie war das?
Er hat die Massen und Lebensdauern der Elementarteilchen korrekt vorhergesagen können mit seiner sechsdimensionalen Theorie. Das sind also viele hundert Seiten an Herleitung und Formeln. Das Endergebnis wurde 1980 beim Deutschen Elektronensynchrotron in Hamburg programmiert. Die damals waren Rechner noch so groß wie Häuser oder ganze Zimmer auf jeden Fall. Heute ging das im Handy. Aber man hat das programmiert und festgestellt, seine Endergebnisse stimmen.
Also es hat sich niemand
die Mühe machen können.
Da muss irgendwas dran sein.
Ja, es muss was dran sein.
Ja.
Es hat sich niemand die Mühe machen können, das nachzuvollziehen, weil da braucht man mindestens 2 Jahre Arbeit, wenn man schon die ganzen Grundlagen hat, sonst noch mehr. Also ich bin da auch seit Jahren dran. Das ist schon mal ein sehr deutlicher Hinweis, dass er doch irgendetwas gefunden hat, das stimmt, wo was dran stimmen muss. Und später seine langjährigen Wegbegleiter von Ludwiger und so, die haben das noch weiter gerechnet und haben auch Ergebnisse dazu publiziert. Also es ist ein ganz erstaunliches Werk, das eigentlich die, ja, alles, wofür Milliarden ausgegeben werden an Teilchenbeschleunigern heute noch, was das überflüssig macht oder ad absurdum führt. Das kurz der Exkurs zu seiner besonderen Leistung, was er mit 6 Dimensionen machen konnte.
Genau, kommen wir mal zurück zu der eigentlichen Hypothese, zum eigentlichen Modell. Du hast gerade gesagt, also diese X5-Dimension, die über unserer Raumzeit X1 bis X4 liegt, die enthält sozusagen die Struktur, wohin sich etwas entwickeln kann und in welchem Organisationsgrad etwas bestehen kann, wie zum Beispiel ein Blatt Papier, was man dann faltet und dann ist es ein Papierflieger, hat eine höhere Struktur als das Blatt Papier selber. Aber jetzt gibt's hier noch diese X6, die heißt Teleologie, Evolution. Was ist das jetzt?
Ich habe das, in Heims Originalschriften heißt es Aeon. Das hat einen gewissen Hintergrund, den müsste man aber sehr langatmig erklären, deswegen habe ich es vereinfacht. Sofern man das vereinfacht sagen kann, gesagt, das ist teleologisch. Das heißt, es weist auf ein Ziel hin, nimmt ein Ziel vorweg. Es ist ein weiterer Aspekt unserer ganz normalen Erfahrung, nämlich, dass sich die Dinge entwickeln. Besonders gut sichtbar ist das an Lebewesen, aber es ist auch sichtbar an Quantenzuständen. Quantenzustände können, ein Teilchen kann die Wellenfunktion kann kollabieren etc., dann hat das Teilchen einen bestimmten Zustand. Und du weißt, dass du und ich, wir werden ausschließlich älter. Wir verjüngen uns nicht, leider. Zumindest gibt es dafür kein Verfahren, das bekannt ist. Wir wissen, dass aus der Nuss ein Baum heranwächst. Und wenn du, um auf das Beispiel mit der IKEA-Anleitung zurückzukommen, du weißt ganz genau, dass du den Schritt 1 vor dem Schritt 2 machen musst. Und dass alle Zwischenstadien, die da abgebildet sind in dieser Anleitung, dass sie in genau einer bestimmten Reihenfolge umgesetzt werden müssen. Sonst funktioniert das nicht.
Also du musst sozusagen an der Schrankwand, die du zusammenbaust, musst du erstmal den Rahmen zusammenbauen und erst dann kannst du anfangen, die Bretter reinzumachen und die Scharniere reinzuschrauben. Du kannst nicht erst die Bretter da reinmachen, bevor du einen Rahmen geschaffen hast.
Richtig. Und du kannst nicht erst die Schraubenabdeckung draufklipsen und dann überhaupt erst die Schrauben reindrehen.
Also jede Struktur, und die ich schaffe, setzt schon mal setzt eine andere Struktur voraus. Also die Struktur, eine höhere Struktur kann sich nur aus mehreren anderen Strukturen ergeben. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Auto zum Beispiel enthält ja, setzt voraus, dass wir die Kontrolle über das Feuer haben, dass wir Metall formen können, dass wir Ahnung von Physik haben und Chemie beherrschen und so weiter und so fort. Ist es das, was du meinst?
Nein, soweit nicht. Damit ist gemeint, dass dich Dinge nur in einer bestimmten Reihenfolge verwirklichen können in der Zeit. Oder ein Kochrezept beispielsweise. Also willst Nudelsauce kochen und also ich weiß nicht, wie du es machst, ich mache immer erst das Öl in die Pfanne und dann brate ich die Zwiebeln an. Ich schmecke es nicht erst ab und mache dann erst das Öl in die Pfanne. Das geht einfach nicht. Und wenn du das Auto zusammenbaust, dann baust du nicht erst, dann lackierst du es nicht erst und baust dann den Motor ein oder die Kabelbäume.
Ja, ja.
Also diese Reihenfolge, wie sich Dinge entwickeln müssen, die wird durch diese Dimension X6 gesteuert. Und deswegen heißt sie evolutionäre Koordinate gewissermaßen.
Ah, also das heißt, diese ganzen verschiedenen Strukturformen oder Möglichkeiten, wie sich Materie strukturieren könnte, liegt in der X5, ich blende das hier nochmal ein, schon vor. Also da gibt es sozusagen alle vom einfachsten Flintstones-Auto mit Holzreifen bis hin zum Ferrari ist sozusagen alles dort drin enthalten. Und die Evolutionsdimension X6, die beschreibt dann sozusagen die sinnvolle Abfolge, in der diese Evolution von Technik entstehen kann, damit sie irgendwann zum Ferrari führt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
So würde man klassischerweise denken. Ich würde in meiner Eigenschaft als Intuitionstrainer würde ich das verneinen, weil Ideen sind raum- und zeitlos erstmal. Es geht hier darum, wie sich Pläne in Raum und Zeit verwirklichen. Und zwar konkrete Pläne. Wovon du jetzt redest, das sind sozusagen, ist eine transzendente Evolution. Dass man also dass man eine gewisse Verknüpfung von Ideen generiert. Aber die Aussage ist eigentlich so nicht richtig. Denn die Idee ist erstmal da und man kann geistig auf sie zugreifen. Da reden wir später noch drüber. Jetzt glaube ich aber, wir wollen auch auf das kommen, wo wir dann wieder zu David Grush kommen und woher eigentlich diese fremden Wesen oder fremden Flugobjekte kommen können.
Genau.
Also, wir haben jetzt einen Bereich der Welt, das habe ich jetzt kurz versucht zu umreißen. Der ist jenseits von Raum und Zeit. Und ja, immer wenn wir denken, wir reisen irgendwo hin, unser Denken und unsere Erfahrung ist so eingeengt auf das Konzept von, wir müssen irgendein Transportmittel haben, wir müssen uns mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen durch den Raum. Und nach Geschwindigkeit erfordert das eine gewisse Zeitdauer dann. Jetzt haben wir noch einen Raum darüber. Und wenn wir uns durch den bewegen, und das sagt Grush auch in seinem Interview, dann spielt Zeit vielleicht gar nicht so die Rolle. Aber das hätte er eigentlich mit erwähnen müssen. Ich wundere mich, warum er das nicht getan hat oder vielleicht wollte er es nicht so kompliziert machen. Natürlich spielt dann auch der Raum keine Rolle. Erstmal, was sind diese Dimensionen aus unserer Sicht? Vielleicht kann man sich vorstellen, sowas wie die Science Fiction ist voll von Paralleluniversen. Ja, man könnte sich jetzt mal versuchen vorzustellen, es gibt ein Universum, in dem, dass wir als, und wir haben eine Vorstellung von diesem Universum. Das heißt, dieses Universum ist aus unserer Sicht eine Idee und damit eine gewisse Koordinate in der Dimension X5. Wenn wir dieses Universum jetzt auf irgendeine Weise betreten, das stellen wir nochmal zurück, aber wenn wir dann in diesem Universum sind, dann würde uns unser Universum, dann würde uns das neue Universum ganz real vorkommen, so wie du und ich hier sitzen. Vielleicht wären ein paar Dinge anders, vielleicht wären da Disclosure längst erfolgt oder so und du und ich würden das auf Mallorca feiern. Und unsere Welt wäre dann auch nur eine Idee, in der wir, die zu uns keinen besonderen Abstand hätte, außer dass sie eine andere Qualität aufweist.
Stell dir vor. Also Entschuldigung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir leben, unsere Vorstellung ist ja, dass unsere Welt die richtige Welt ist und dass wir in eine andere Welt reisen könnten, vielleicht mithilfe dieser sechsdimensionalen Theorie von Burkhard Heim. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du sagst, bedeutet das ja, dass unsere Welt, in der wir jetzt sind, eigentlich nur eine von vielen Ideen ist. Und dass man sozusagen mit Hilfe dieser Burkhard-Heim-Theorie von einer Idee in die nächste reißen kann.
Das wäre die Konsequenz, genau.
Also unsere Welt ist eigentlich gar nicht eine Welt, sondern ist eigentlich nur eine von vielen. Wir sind eigentlich nur die Warze am Arsch, der Warze am Arsch eines viel größeren Dings, von dem wir keine Ahnung haben.
Wir wählen uns unsere Welt sozusagen aus. Das haben auch schon andere Denker im Rahmen der Quantenphysik geäußert, diesen Gedanken, dass wir also durch unsere Entscheidung unsere Realität festlegen. Quantenphysik die Interpretation der Quantenphysik muss man aus Heims Sicht ziemlich relativieren, aber sei erstmal so dahingestellt. Ja, wenn wir jetzt eine andere dieser Parallelwelten aufsuchen, dann ist unsere Welt eine Idee und Entfernungen unserer Welt sind dann relativ unmaßgeblich. Aber wir können aus dieser Perspektive durch die Vorstellung eines bestimmten Ortes sozusagen dieses gesamte Universum der Idee, das da jetzt, in dem wir jetzt nicht mehr sind, überbrücken. Also, und wenn man dann in der Lage ist, diesen Transfer wieder zu machen, vom einen Universum ins nächste, dann hat man eine beliebige Entfernung in Raum und Zeit überbrückt und ist dann aber an dieser Stelle, an die man sich gedacht hat, gewissermaßen.
Moment, also das bedeutet ja, dass eigentlich das Universum mental ist, Bewusstsein ist sozusagen. Und das, wo wir jetzt gerade leben, unsere dreidimensionale Raumzeit, die uns so unglaublich real vorkommt, nur eine von vielen Facetten dieses mentalen Universums ist. Und man könnte dann in eine andere Facette der materialisierten Idee rüberwechseln, wenn man das wollte. Aber wenn man in der Lage wäre, in diesen Hyperraum, nennen wir das mal Hyperraum, ja, X5, X6, vorzudringen, um in andere Welten reinzutauchen, hätte man dann überhaupt noch Lust, da reinzutauchen? Weil das Geniale wäre ja dann, dass man von außerhalb der Raumzeit alles überblicken kann. Und in jedem Zeitpunkt, der für uns in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt und in jede Möglichkeit, wie sich etwas entwickeln kann, dort in die materielle Welt hineintauchen oder dort mal, was weiß ich, Futter reinstreuen, wie wir das in einem Goldfischglas machen oder sowas und das von oben beobachten, wie sich die Dinge entfalten, wäre doch viel bedeutsamer, als von einer materiellen Welt zur anderen zu wechseln. Also dieser Bewusstseinszustand von außerhalb der Raumzeit, der muss ja ungleich umfassender und kompletter sein und realer auch als die dreidimensionale Manifestierung dieser sechsdimensionalen Geschichte.
Man wäre dann ja auch in einer Umwelt, die einem als dreidimensional und real vorkäme. Und da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht gibt es Welten, die sind durchlässiger, also nicht so dicht wie unsere. Ist also in der Parapsychologie geht es dann auch um die Frage, in welcher Welt halten sich Verstorbene zum Beispiel auf. Und aber vielleicht gibt es auch einfach nur Welten, die wie Transferbahnhöfe benutzt werden können, nenne ich es mal. Und jetzt ist die Theorie, oder Heims Theorie ist eben die, wenn man diese Transition machen kann, wenn man sich aus unserer Welt in eine Welt bewegen kann, die aus unserer Sicht als Idee erscheint, aus deren Sicht aber unsere Welt ebenfalls als Idee erscheint, dann kann man durch die Konzentration auf eine Idee eines bestimmten Ortes zum Beispiel in relativ zu unseren Vorstellungen von Raum und Zeit sich beliebig schnell bewegen. Und an jedem beliebigen Punkt in unsere Raumzeit eintauchen. Und das ist es, was diese Gefährte machen. Und das ist das, was David Grush hinaus wollte, wenn er sagte, sie kommen aus höheren Dimensionen. Sie können aus so einer Welt kommen, die nach unserer Sicht nur eine Idee ist. Das heißt, sie sind dann manifestierte Geistwesen gewissermaßen. So könnte man es vielleicht nennen. Oder sie machen tatsächlich, benutzen das tatsächlich nur als Transfer. Und dann können sie tatsächlich von anderen Sternensystemen kommen. Denn räumliche Entfernungen spielen dann keine Rolle. Man kann sich 100 Meter weit bewegen oder 100.000 Lichtjahre.
Aber dann ist ja trotzdem die Frage, aber dann ist ja die Frage, wenn sie aus anderen Welten kommen und sich dieses Prinzips des Hyperraums bedienen, um hierher zu kommen in unsere dreidimensionale Raumzeit, dann müssen sie ja eine Ahnung haben von dieser Existenz dieses Hyperraums. Und dann stellt sich ja die Frage, warum sie es dann vorziehen würden, trotzdem nur in einer dreidimensionalen Welt zu leben. Oder stelle ich mir das falsch vor und sie leben so oder so in der dreidimensionalen Welt, aber sind sich darüber hinaus noch viele andere dreidimensionaler Welten im selben Moment bewusst, weil sie angebunden sind an diese X5 und X6? Weil ich würde ja, jetzt richtig. Mir sagen, als Geistwesen, also als jemand, der über diesen Hyperraum verfügen kann, da würde ich mich doch gar nicht erst aufhalten hier in so einer dreidimensionalen Dingsbums. Ich würde vielleicht sagen, hey, ich hätte da gerne so eine große Villa am Meer und vor einem an einem roten Meer, wo die Wassertemperatur immer exakt 23 Grad ist und was weiß ich. Also weißt du, was ich meine?
Ja, jede dieser Welten würde aus ihrer eigenen Sicht als dreidimensional erscheinen wahrscheinlich. Und du hast erstmal, wenn du es frei wählen kannst, dann kannst du dich eben in eine Welt begeben, an der du eine schöne Villa am Meer hast, aber bist darin nicht gebunden. Ist doch eine schöne Sache. Du hast dann, deine Umwelt ist um einiges reichhaltiger, sag ich mal, weil du dich freier bewegen kannst. Noch im Vergleich zu Heims Theorie vielleicht. Er hat die Lebensformen in verschiedene Klassen eingeteilt. Also die Mikroorganismen, die Pflanzen, die Tiere, dann den Menschen. Und auf jeder dieser Evolutionsniveaus, nenne ich es mal, gibt es ja verschiedene Freiheitsgrade. Eine Pflanze zum Beispiel ist ortsgebunden. Die muss sich immer an ihre Umwelt anpassen, kann sich nicht groß bewegen, außer jetzt sehr, sehr langsame Bewegungen ausführen von Ranken oder so etwas. Ein Tier kann sich im Vergleich zu einer Pflanze, also für die Pflanze ist es vielleicht vollkommen unvorstellbar, wie sich ein Tier fortbewegen kann. Das kommt in ihrer Erfahrung nicht vor. Ein Tier kann sich unheimlich schnell bewegen oder sogar durch die Luft fliegen oder im Wasser tauchen und so weiter, kann sich Nahrung suchen. Menschen wiederum haben einen Freiheitsgrad, ihre Umwelt zu manipulieren, der Tieren völlig fremd ist. Also wir können uns alles Mögliche hier bauen, Computer und Webcams und Autos oder zumindest Faustkeile, gut, das können auch manche Affen schon. Und jetzt spinnen mal den Gedanken weiter. Stell dir Geschöpfe vor, die Freiheitsgrade haben, ihre Umwelt nach Belieben wählen zu können, indem sie verschiedene Welten bereisen. Das ist aus unserer Sicht auch erstmal vollkommen unvorstellbar. Aber diese Art von Bewusstsein und diese Art von naturgegebener Fähigkeit haben vielleicht manche Geschöpfe im Universum. Für manche ist das eine Fähigkeit, die ist vielleicht eher technologisch oder hat einen technologischen Aspekt, ist aber erreichbar. Ich glaube, für Menschen ist das durchaus auch erreichbar, hat auch ein paar Voraussetzungen, sowohl technischer als auch mentaler Natur. Letztendlich geht es ja auch um Evolution, um diese Koordinate x6 im abstrakten Sinne. Und wohin entwickeln wir uns als Menschheit, als Homo sapiens? Bleiben wir jetzt ewig auf dieses System beschränkt, auf diese dreidimensionale Umgebung beschränkt, die wir haben? Oder können wir andere Welten aufsuchen mit dem, was wir dann können werden?
Genau, und das ist
die
spannende
Frage, ja, zu der wir ja auch angeregt werden durch deren Präsenz hier.
Und ja, das stimmt. Und das ist aber jetzt auch nochmal die große Frage, weil du gerade X6 angesprochen hast. Also um es nochmal hier zu veranschaulichen, X5 enthält sozusagen die Strukturen, die möglich wären in X4 bis X1. Und X6 sorgt dafür, dass diese Struktur in einer sinnhaften Reihenfolge in der Raumzeit manifestiert werden, um es jetzt mal ganz kurz auszudrücken. Habe ich das erstmal richtig so verstanden?
Ja, genau.
Okay. So. Und jetzt ist aber die Frage, wenn du da einen Haufen, ich meine, wenn ich mir jetzt X5 vorstelle, wie so eine Kiste voller Bauklötzer, ja? Da kann ich alles Mögliche draus bauen, aber ich brauche jemanden, jemand muss da vor dieser Kiste mit den Bauklötzern sitzen und sich sagen, ich nehme jetzt zuerst den und dann baue ich da das drauf und dann mache ich hier den Bogen drüber und dann habe ich ein Tor. Also das heißt, du brauchst jemanden, der einen Willen hat, aus diesen Strukturen irgendwas zu machen und eine Absicht, irgendetwas Spezifisches damit zu machen. Aber wer ist das dann? Ist das dann Gott? Das sind ja nicht wir.
In letzter Konsequenz, also wenn ich, was unser eigenes Leben anbelangt, schon. Was unsere eigene Evolution anbelangt, wahrscheinlich zu keinem so großen Grade, wie wir das gerne hätten. Das sind ganz andere Einflüsse, vielleicht auch Einflüsse von fremden Besuchern. Wenn du das gesamte Universum nimmst, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass dafür eine rationale Theorie ausreicht. Also wenn es um mystische, metaphysische Aspekte geht, da ist irgendwo die Ratio erschöpft. Und die Gottesfrage würde ich in diesem Modell niemals unterbringen. Da gibt es Grenzen, auch in Heims Theorie oder überhaupt in sämtlichen Theorien, die auf einer intellektuellen Herleitung beruhen.
Okay. Also wenn wir das jetzt mal sacken lassen, dann könnte man ja jetzt eigentlich zu dieser fatalen Einstellung kommen, dass im Grunde alles, was ich tue, vergeblich ist. Mein Handeln, mein Wirken, mein ganzes Leben, die ganze Welt, so wie ich sie kenne, wird bestimmt von ominösen höheren Mächten, die mir verborgen bleiben, von denen ich keine Ahnung habe. Und die machen hier irgendwas und setzen hier irgendwas in unsere Raumzeit rein. Die UFOs kommen und gehen, wie sie wollen, verschwinden, wohin sie wollen, tun hier, was sie wollen. Wir haben gar keine Macht darüber. Was sagst du dazu? Also können wir Menschen, sind wir Menschen nur dreidimensionale, sind wir dazu verdammt, im Goldfischglas bis zum Ende unseres Daseins unsere Nasen ahnungslos an den Plastikkulissen, Plastikbäumchen im Wasser zu reiben? Und manchmal unsere Nase von innen ans Goldfischglas zu gucken, zu pressen, da draußen irgendwas Undeutliches zu erkennen und uns immer zu fragen, was da draußen sein könnte? Oder gibt's irgendeine Möglichkeit, wie wir als Menschen auf X5 und X6 Einfluss nehmen können, das benutzen können, dass wir auch was davon haben als Fische im Goldfischglas?
Also erstmal nutzen wir in jedem Augenblick X5 und X6. Jeder Naturprozess, jeder noch so unbedeutende Naturprozess nutzt X5, X6. Unser eigenes Leben findet in X5, X6 statt. Wir haben es nur noch nie drüber nachgedacht, dass man es so sehen könnte. Aber was du sagst, ist eine Frage der persönlichen Einstellung, der persönlichen Erfahrung, auch der persönlichen, ja, des persönlichen Gefühlspotenzials. Und das ist extrem entwickelbar. Wir nutzen einen kleinen Teil unseres geistigen Potenzials. Wir wissen, wozu Menschen in der Lage sein können. Und jetzt nicht nur Rechenkünstler oder Leute, die extrem gutes Gedächtnis haben. Wir reden auch von Fähigkeiten, im Geiste durch Raum und Zeit zu reisen und oder neue Erfindungen in die Welt zu bringen. Oder ja, spirituelle Erfahrungen zu machen. Oder einige haben natürlich auch Fähigkeiten wie ein Uri Geller oder andere, dass sie tatsächlich Materie mit dem Geist beeinflussen können. Und diese Fähigkeiten sind natürlich trainierbar. Ich selber beschäftige mich seit über 20 Jahren mit diesem Training, das ich anbiete, das ist die Natal-Methode, die erlaubt tatsächlich, diese Dimension geistig zu bereisen und über neue Gefühle an neues Wissen zu kommen. Die Intuition kann wesentlich mehr, als wir ihr normal zutrauen. Also mit Intuition denkt man häufig so, ja, Bauchgefühl oder so unbewusste Verarbeiten von Sinnesreizen. Das ist so die trivialisierte Erklärung zur Intuition. Es passt nicht ganz in unser normales, rationales Bild der Welt, weil Intuition sprengt die Ratio. Intuition ist das, was die großen Erfindungen und schöpferischen Akte der Menschheitsgeschichte hervorgebracht hat. Und die ist nicht elitär beschränkt auf einen gewissen Kreis, dem es angeboren ist, sondern das ist tatsächlich trainierbar. Man kann da rein.
Das ist jetzt interessant, weil jetzt habe ich zum ersten Mal eine Idee, was du meinst, wieso wir die ganze Zeit sowieso schon sechsdimensionale Wesen sind und wir sind uns nur drei Dimensionen bewusst. Nämlich, wo kommen denn eigentlich diese Inspirationen her? Wie kommt es, dass irgendwie der große Erfinder sich monatelang Gedanken macht, wie das Atom geformt sein könnte, dass es diese Eigenschaften hat und dann läuft er irgendwie durch einen Park und da fällt ihm plötzlich ein, dass es eine Ringstruktur hat? Oder wieso kommen mir die genialsten Ideen immer auf dem Klo? Oder wo kommen überhaupt Inspirationen her? Wo kommt das überhaupt her? Wo kommt überhaupt Liebe her? Wo kommt meine Bewunderung für ein Kunstwerk her? Und so weiter und so fort. Darauf hat ja die klassische Physik überhaupt gar keine Antworten und die Neurowissenschaft ja auch nicht. Die sagen ja, das sind nur Begleitprozesse von irgendwelchen neurochemischen Fürzen im Gehirn sozusagen. Ist es das, was du meinst? Ist es das, unser Gefühlsleben, unsere Inspirationen und so weiter? Ist es das, was von dort kommt, von X5 und X6?
Ja, wenn man jetzt das auf diese rationale Weise beschreibt, X5, X6, zwei Dimensionen, ja, und Struktur und Evolutionskoordinate, man kann dann, das sind sehr gute Modelle, in denen man über diese Dinge sprechen kann. Aber sie zu erfahren, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das darüber sprechen zu können in einem physikalischen Modell ermöglicht einem nicht, das zu machen. Und jetzt erstmal die Ideen, die wir empfangen können, sind echtes Empfangen regelrecht aus anderen Bereichen dieser transzendenten Dimension. Ideen sind wie Raum- und zeitlose Energiepakete, die als Ganzes davor liegen und die man anzapfen kann. Und das Anzapfen, das ist auch nicht einfach nur wie, ich muss die richtige Internetadresse oder so haben. Das ist eine Gefühlsfrage. Und da sprengt es wirklich den Rahmen dessen, wie Wissenschaftler normalerweise vorgehen, nämlich rational, deduktiv, einen Schritt nach dem anderen. Keine große Erfindung wurde auf diese Weise gemacht. Der Tesla hat seinen Wechselstrom nicht durch Experimente erfunden. Er hat das mental gemacht, hat es mental vorweggenommen. Beethoven hat Symphonien geschrieben, rein nach was ihm zugeflogen ist. Sogar Einstein hat berichtet, als er die Formeln für seine Relativitätstheorie niedergeschrieben hat: Ich habe das einfach niedergeschrieben. Ich wusste, es stimmt. Es hat sich gut angefühlt. Also dieser Prozess ist emotional.
Und das ist dieser Heureka-Moment, wenn plötzlich aus heiterem Himmel diese Eingebung kommt und du genau weißt mit deinem Herz und mit deinem Verstand, ja, das ist es. Da gibt's keinen Zweifel dran. Das ist nicht irgend so eine Herleitung mit Hilfe von rationalen Prozessen, von Gedanken und Experimenten, was im Kopf nur existiert, sondern das ist wirklich was aus dem Herz kommt, wo du weißt, ja, so ist das. Jetzt weiß ich das.
Richtig. Und mit dem Herz muss das erfasst werden. Es reicht nicht, wenn man sagt, ich bin verstandesmäßig hochintelligent. Ich muss es über meine Gefühle erfassen können. Weil dann versteht man es erst. Es ist sozusagen die Natal-Technik ist eigentlich das, wie jeder Wissenschaftler ausgebildet sein müsste.
Genau. Jetzt erzähl
das mal. Wissenschaft klammert diesen Gefühlsaspekt total aus.
Du sagst, du hast diese Methode, Natal-Methode, die man sich auf deiner Webseite, kann man sich darüber mehr informieren. Die Webseite heißt 6d-in-farbe.de. Und du sagst, damit kann man also diese höheren Dimensionen anzapfen und diese Inspirationen, auf die Wissenschaftler und Erfinder jahrelang teilweise vergeblich warten, kann man nach Belieben anzapfen und sich dort Inspirationen und Ideen holen. Ist das richtig?
Ja.
Wie funktioniert das?
Heißt, es funktioniert so, dass du die Augen zu hast, die innere Bilder visualisierst und eine geistige Übertragung stattfindet von neuen Gefühlen. Und du führst damit eine Art inneren Dialog, ist sehr, sehr plastisch Und du kommst in neue Gefühle rein und über diese neuen Gefühle lernst du. Neue Gefühle heißt nicht nur, also heißt erstmal natürlich, dass du erstmal deine eigenen Gefühle relativ gut kennenlernst. Es ist eine immense Steigerung der Steigerungspotenzial der emotionalen Intelligenz. Und das kannst du dann nutzen, diesen Gleichklang von Verstand und Gefühl, kannst du dann nutzen, um dich an andere Wissensfelder, nenne ich es mal, anzudocken. Und die Erfahrung geschieht über die Gefühle. Dieser Aspekt kann nicht genug betont werden. Ich glaube, es gibt auch keine Methode, die ihn derart betont und derart gut nutzt und umsetzt. Weil was ich eben sagte, man kann Struktur und so weiter nennen, aber die reale Erfahrung ist etwas anderes. Unser Intellekt reicht dafür nicht. Wir müssen das mit unserem ganzen Wesen, und das ist sowohl intellektuell als auch emotional, müssen wir das erfassen und absorbieren. Und das ist erstens schneller, umfassender und es macht sehr viel Freude. Freude kann nicht genug betont werden. Das hat ja auch immer allen riesig, ich meine, was hat die Leute angetrieben, die Erfindungen gemacht haben? Sie hatten Freude daran, weil das ein emotionaler Prozess ist, ein hochgradig emotionaler Prozess, der begeistert, der auch ausstrahlt. Und das ist ja das, was wir auch bewundern an großen Erfindern, die trotz auch massiver Widerstände teilweise an ihre Sache geglaubt haben, das in die Welt gebracht haben. Und wie gesagt, das ist trainierbar und es funktioniert außerordentlich gut. Heißt nicht, dass jeder dadurch ein Einstein wird. Es ist natürlich immer auch von den Ressourcen abhängig, die man dann zur Verfügung hat, das umzusetzen. Aber man kann enorme Fortschritte machen, dann auch in der eigenen Evolution.
Also diese höheren Dimensionen X5, X6, die sorgen dafür, dass hier Ordnung reinkommt, in gewisser Weise in neue Strukturen entstehen in unserer dreidimensionalen Raumzeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist ja auch eine ganz interessante andere Parallele zum UFO-Phänomen, weil da hat man ja auch den Eindruck, dass das, ich meine, Jacques Vallée vermutet ja, dass es sich um ein metamenschliches Kontrollsystem handelt, um ein groß angelegtes soziologisches Projekt zur langfristigen Beeinflussung von Gesellschaften und von Gedankeninhalten und die dann natürlich letzten Endes zu höheren Einsichten führen. Dr. Colm Kelleher hat mir gesagt, dass gerade der Aspekt der psychologischen Auswirkungen von UFO-Sichtungen auf Zeugen bislang völlig vernachlässigt worden ist. Und er sagt, je länger man an den UFO-Zeugen dranbleibt, desto stärker treten eben diese langfristigen psychologischen Auswirkungen zutage. Und das ist interessant. Das heißt also, das, was Burkhard Heims Modell hier sagt über X5 und X6, könnte im Grunde dasselbe sein, was von UFO-Sichtungen berichtet wird. Vielleicht, weil die UFOs eben tatsächlich von dort kommen.
Ja, und weil es weil die Fähigkeit, das zu verarbeiten, ist, erstens ist es keine intellektuelle Frage. Du weißt selber am besten, dass die besten Argumente nicht ziehen, wenn jemand das Thema emotional ablehnt. Also dasselbe, was man braucht, um an neue Erfindungen zu kommen und so, höhere emotionale Intelligenz. Das gilt verstärkt für das Thema UFOs. Also man braucht eine enorme emotionale Intelligenz, um mit dem Thema richtig umzugehen, weil das an Gefühlen rührt, die sehr archaisch sind teilweise. Es ist ja auch, wird ja auch oft als bedrohlich empfunden. Das, ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen zum Ende der Sendung, aber die Furcht vor etwas Unbekanntem, die muss man ja auch zu einem gewissen Grade relativieren können und darüber reflektieren können, dass man sich nicht davon steuern lässt, wenn es um solche fremdartigen Erfahrungen geht. Und diese psychologischen Auswirkungen, von denen Kelleher spricht, gehen ja auch in beide Richtungen. Manche fühlen sich einfach wahnsinnig inspiriert davon, andere sind eingeschüchtert. Und auch das muss man unbedingt ernst nehmen und auch daran arbeiten, das auszugleichen.
Also weil du gerade davon sprichst, sind das die, wenn wir von den paranormalen Erscheinungen im Umfeld von UFO-Zeugen reden und im Umfeld ihrer Familie, heißt das, da hat sich sozusagen irgendeine nicht materielle Wesenheit an diesen Zeugen geklammert oder hat die Struktur von die Strukturresonanz oder wie auch immer du das nennen willst, von demjenigen jetzt irgendwie gespeichert und folgt dem dann nach Hause. Mhm. Und das, was dann die Leute empfinden als Schattenwesen über dem Bett, die dann plötzlich auftauchen oder seltsame Kreaturen im Garten oder fliegende Lichtbälle oder irgendwie sowas, die ihm Angst, das sind die Sachen, von denen du redest, die Ausdrücke von X5 und X6 in unserer Raumzeit, die wir entweder inspirierend oder furchteinflößend finden können.
In diesen Dimensionen ist natürlich alles Mögliche zu Hause. Da können Wesen sein, die nehmen wir als Außerirdische wahr, Geistererscheinungen oder Geister erstmal von Verstorbenen oder anderweitig. Vielleicht gibt es da Wesen, die existieren einfach dort, ganz, ganz normal. Guck dir die Folklore oder die Mythen sämtlicher Kulturen an, da findet man ausreichend Beispiele. Und nun ist es, also es sind, schwirren da nicht nur höhere Ideen rum, sondern eben auch andere Wesenheiten, jeglicher Art. Und ich glaube, auf der Skinwalker Ranch ist so ein Knotenpunkt, wo es irgendwie leichter ist, diese Barriere zu durchdringen. Vielleicht fluktuiert da dieser Faktor X5 so ein bisschen, dass es ständig so ein bisschen die Ebene wechselt, dass es sich das überschneidet. Jedenfalls, natürlich ist es dann auch denkbar, dass sich Wesen oder Energien, sagen wir mal ganz allgemein, die ja auf eine menschliche Psyche so beeinflussen, dass diese ja wie dann sich da dran heften, das ist dieser Hitchhiker-Effekt, für die ist es ja egal, wie weit das ist, die haben aus ihrer Sicht ist die Struktur der menschlichen Psyche, an die sie da dran heften, ist etwas sehr Manifestes. Da können sie sozusagen hinfassen. Wo sich der Körper, der da dran hängt, bewegt auf unserer Welt, ist ganz unmaßgeblich. Psychologisch ist es eine Realität, die ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und die paranormalen Effekte im Sinne von, es gibt ja auch UFO-Zeugen, die hatten danach die Fähigkeit, gewisse paranormale Fähigkeiten entwickelt. Das sind wiederum andere Energien, nenne ich es auch mal wieder vereinfacht, die in der eigenen Psyche etwas auslösen, dass man dann ja irgendwie, dass irgendwas mit den Kanälen, die man da hat, macht, dass man mental irgendwas dann beeinflussen kann.
Uri Geller zum Beispiel, der im Alter von 5 Jahren von einer Lichtkugel getroffen wurde und danach dann plötzlich diese ganzen Sachen konnte, die dann in den Geheimlabors untersucht worden sind. Und dort sind auch 1973 schon diese Hitchhiker-Effekte bei den Wissenschaftlern in den Labors aufgetreten. Jetzt wollte ich fragen, wenn wir gerade davon reden, heißt das also, wenn ich mir dessen bewusst bin und Zugriff habe auf diese X5 und X6, dass ich dann auch in der Lage bin, die Welt, die dreidimensionale Raumzeit in irgendeiner Weise damit zu beeinflussen, um mich herum, quasi wie so ein Magier, dass ich dann ganz übertrieben gesagt sage, nee, da drüben steht jetzt ein grüner Baum, der stört mein Foto, ich will, dass dort ein gelber Busch steht.
Wenn du ausreichende Intensitäten mobilisieren kannst, ja.
Das ist der Schlüssel für Magie und wir kennen das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz und wie das alles heißt. Kannst du das irgendwie in Einklang
bringen? Ja. Resonanz heißt hier strukturelle Übereinstimmung. Also, wenn du jetzt an jemanden, sagen wir, du denkst an jemanden und wenige Sekunden später ruft er an. Passiert vielen Menschen, mir passiert das relativ häufig, muss ich sagen. Man sagt dann ja immer so scherz, das war ja Gedankenübertragung. Natürlich ist das Gedankenübertragung. Die Vorstellung, ich denke jetzt an einen Freund, den ich anrufen werde, und diese Vorstellung, dass mir sein Bild, die Erinnerung an seine Stimme, dass ich das wachrufe, bedeutet, ich sende gewissermaßen einen Teil von mir oder ich schaffe ein Abbild seiner Struktur. Und in X5 ist der Begriff der Entfernung ist abhängig davon, wie ähnlich sich zwei Strukturen sind. Also da gibt es mein Freund, der hat eine bestimmte Struktur und ich habe eine Vorstellung von meinem Freund und diese beiden Strukturen, meine Vorstellung und das Original sozusagen, die sind sich sehr nahe. Und deswegen kann etwas überspringen. Nämlich die Wahrnehmung, bei ihm jetzt zum Beispiel, ich rufe ihn jetzt an und er hat gerade an mich gedacht.
Aber jetzt ganz konkret, wenn ich einen Parkplatz brauche vor der Schule meiner Kinder, wo es nie einen Parkplatz gibt um die Uhrzeit, wenn ich sie abholen will, dann gibt's ja das, man manifestiert sich einen Parkplatz. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Was genau muss ich also jetzt tun, um dort einen Parkplatz direkt vor der Tür zu manifestieren?
Ausreichend dran glauben und den Willen haben, dass das geschieht. Ist viel leichter gesagt als getan. Auch das wiederum ist eher eine emotionale Frage. Du kannst es in diesem Modell wunderbar erklären. Es zu machen steht auf einem anderen Blatt. Ich habe mal den Thomas Green Morton habe ich mal getroffen. Das ist ein brasilianischer Heiler. Über den ist eine ganze Menge dokumentiert, was der machen konnte. Der konnte, ich weiß nicht, ob er jemals einen Baum in einen Busch verwandelt hat, aber er hat zum Beispiel ein Hühnerei genommen und hat es energetisiert und vor den Augen der Verblüfften, ich glaube, es waren auch Wissenschaftler drumherum, die das beobachtet haben oder gemessen haben, es ist in Sekunden, innerhalb von Sekunden oder Minuten ist es geschlüpft und gewachsen, zu einem ausgewachsenen Huhn. Und dann waren natürlich alle völlig baff und dann hat er gesagt, jetzt mache ich es rückwärts. Und dann ist es wieder geschrumpft und war am Ende wieder ein Ei. Kann ich so als Anekdote erzählen. Ich habe allen Grund zu glauben, dass das wirklich so geschehen ist.
Also
ich weiß nicht, wie alt er war, aber er hat das ähnlich beschrieben. Er ist also irgendwie eine Treppe hochgegangen, in ein Licht oder so hinein und ist da, glaube ich, 2 oder 3 Tage geblieben. Und als er wieder auf der Erde war, sozusagen, da konnte er diese Dinge oder konnte die nach und nach aktivieren.
Ist es nicht interessant, dass so einige Leute, die von UFOs heimgesucht worden sind, dann später ganz weltbewegende Erfindungen gemacht haben? Unter anderem wurde ja der Erfinder des PCR-Tests hatte ja auch eine interessante Entführungserfahrung und so weiter. Da fragt man sich ja eben, ob die UFOs ein Teil eines höherdimensionalen Systems sind, die ja sowieso die ganze Zeit Entwicklungen in unserer Welt vorantreiben, mithilfe von Inspirationen, Symbolen, Intuitionsinhalten und sowas.
Bestimmt, ja. Ich meine, man kann sich ja fragen, was machen sie hier? Vielleicht machen sie genau das, dass sie schauen, wie können sie uns, wie empfänglich sind wir für ihre Impulse? Was können sie für, will nicht in diesem Bereich, ich will auf keinen Fall in diesem Bereich UFO-Spiritismus gehen, den es ja auch gibt und was nicht alles ernst zu nehmen ist, aber man kann, die Frage ist durchaus berechtigt, was haben sie für, was senden sie aus und wie empfangen das Menschen? Ich glaube, das ist auch eine Sache, wird nicht verstanden, ganz sicher nicht geschätzt, weil wir sind unser Ego ist uns viel zu wichtig, dass man den meisten Erfindern ist häufig ihr Ego auch viel zu wichtig, dass sie sowas auch nicht zugeben würden. Das mit dem PCR-Erfinder wusste ich auch gar nicht, also das ist auch interessant. Wenn sie es geschafft haben oder wenn sie den Nobelpreis haben, dann trauen sich viele mal was zu sagen, wie es eigentlich ist oder wie sie die Welt eigentlich sehen. Vorher ist es schwierig, sich zu behaupten, denke ich.
Die andere Frage ist natürlich, wofür dann von den Menschen diese Inspirationen und Eingebungen genutzt werden. Also im Falle des PCR-Testerfinders ist das ja jetzt nicht gerade zum Vorteil der Menschheit genutzt worden. Und man muss aber, wenn man jetzt von der Theorie ausgeht, dass es sich da um irgendeine Macht um irgendwelche Wesenheiten handelt, die aus X5 und X6 hier ordnend eingreifen, sozusagen, könnte das vielleicht auch erklären, woher diese geborgenen und abgestürzten UFOs kommen, von denen David Grush da berichtet, die vielleicht tatsächlich irgendwie gedacht waren als so eine Art Inspiration für technologische Fortentwicklungen auf der Erde. Dass die Menschen eine Technologie entwickeln, mit der sie in der Lage sind, sauber und umweltfreundlich Energie zu erzeugen und auf diese umweltschädlichen fossilen Brennstofftechnologien zu verzichten. Und es ist aber offenbar anders gelaufen, als die sich das vorgestellt haben in X5 und X6. Die hätten erstmal ein Praktikum machen müssen im Pentagon. Da hätten sie festgestellt, dass wenn man dort über so eine Idee stolpert, dass die dann natürlich nicht zum Nutzen der Menschheit eingesetzt wird, sondern im Geheimen weggeschlossen und erforscht wird, weil man sich daraus einen strategischen Vorteil gegenüber den Russen erwartet, oder?
Vielleicht dachten sie sich einfach, es ist ein Versuch wert. Ich habe mich auch das schon öfter gefragt, warum holen sie die Gefährte nicht ab? Also in der Lage sind sie dazu sicherlich. Aber ja, vielleicht sind es einfach so, wie ja, mal schauen, was sie damit machen. Und vielleicht bewirkt es irgendwas. Oder ist das Teil von deren Studienprogramm, dass die hier mit uns machen?
Ja, wir können natürlich nur drüber spekulieren, weil wir alle in unserer dreidimensionalen Welt eigentlich gefangen sind und nur wenige seltene Einblicke erhalten dürfen in das große Uhrwerk, das sich jenseits unserer Raumzeit verbirgt. Hannes, ich danke dir vielmals für dieses spannende Interview. Nochmal deine Webseite zur Erinnerung, 6d-in-farbe.de heißt die Website. Da kann man sich auch über dieses Natal-Training informieren, das einem den Zugriff auf diese Urquellen der Inspiration gestatten soll. Es ist ein unglaublich spannendes Thema und ich habe eine allerletzte Frage an dich, mit der Bitte um eine möglichst kurze und inspirierte X5, X6 Antwort. Wo geht denn die Reise hin für die Menschheit, wenn sie feststellt, dass es da noch mehr gibt, außer Länge, Breite, Höhe und lineare Zeit? Wie sieht die Zukunft in der Welt aus? Wie sieht die Zukunft der Gesellschaft aus?
Ein höherer Zustand von Glück. Das hoffe ich zumindest. Das wünsche ich eben.
Das wünsche ich mir auch. Und wie du ja gesagt hast, der Wunsch.
Das ist ein kurzes Schlusswort.
Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Der Wunsch ist Wunsch und Intention und Absicht. Wenn wir davon genügend haben, dann wird daraus Realität. Vielen Dank, Hannes Schmidt, für dieses spannende Interview. Danke, dass du da warst.
Gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr über diese ganze Thematik wissen wollt, guckt mal auf exomagazin.tv vorbei. Da behandeln wir all diese spannenden Themen wie paranormale Phänomene, UFO-Sichtungen und was Experten dazu sagen. Sogar wissenschaftliche Beweise dafür, dass Botschaften aus dem sogenannten Jenseits hier übermittelt werden, die sich dann nachprüfen lassen. Solche Sachen haben wir schon berichtet. All das auf exomagazin.tv. Dort findet ihr als Freigeister das, wonach ihr sucht. Ansonsten macht's gut und wir sehen uns bald wieder. Ciao.